ein gutes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Übrigens wünsche ich das auch uns und der Akademie. Ich freue mich, dass wir diese tolle Ausstellung hier haben. Bernhard Hermkes war mir, muss ich sagen, nie ein Begriff, obwohl ich sehr oft, immer wenn ich nach Hamburg kam, schon bevor ich hier wohnte, diese großartige Halle, die Großmarkthallen, bewundert habe. Und Hermkes ist unter Kennern natürlich ein Begriff, aber dass er nicht jedermann bekannt ist, können Sie auch folgender Kleinigkeit entnehmen. Ich bekam zu Weihnachten einen Neujahrsgruß des Präsidenten der Hamburger Universität. Frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr. Und wenn man das aufklappt, sieht man hier so das Audimax der Universität. Und hinten steht drauf, das Audimax wurde 1959 fertiggestellt und bildet den Mittelpunkt des Campus. Schluss. Wer es gebaut hat, steht nicht dabei. Ist doch eigentlich merkwürdig. Wenn man einen Roman vorstellen würde, den Autor nicht nennen würde, würde jeder sich wundern. Aber dass man ein solches Gebäude wie das Audimax abbildet, hier auch noch mit so einem, wie nennt man das, mit so einem Klappmechanismus und nicht sagt, wer es gebaut hat, das finde ich offen gesagt ausgesprochen merkwürdig. Okay, damit will ich nicht weiter reden, sondern nur begrüßen, nämlich Herrn Bahnsen von der Ingenieurskammer Hamburg, der zum Zustandekommen dieser Ausstellung Wesentliches beigetragen hat. Ulrich Schwarz, den Sektionsvorsitzenden unserer Abteilung Architektur oder wie es bei uns heißt, Baukunst. Und schließlich Herrn Kalandra, der uns ein bisschen was sagen wird über die Bedeutung von Hermkes. Ich freue mich auf den Abend. Dankeschön.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich ergreife heute mal im Namen der Akademie, der Sektion Baukunst. Wie gesagt, fordere das Wort und man nicht im Namen der Architektenkammer. Im Hintergrund schwebt das irgendwie mit. Ich kann das nicht völlig verleugnen. Ja, ich bin sehr beeindruckt, wie voll die Reihen heute Abend sind. Das freut mich natürlich sehr. Im Unterschied zu Ulrich Greiner war mir der Name Hermkes schon seit ein paar Tagen etwas geläufiger. Aber wie eben gesagt wurde, unsere Sektion heißt Sektion Baukunst und nicht Sektion Architektur, obwohl intern im Sprachgebrauch immer von den Architekten häufig dann hier bei uns die Rede ist. Aber es ist schon auch in Bezug auf Hermkes wichtig zu sagen, dass auch in der Sektion Baukunst nicht alleine die Architekten umfasst, sondern auch natürlich immer die Ingenieurkunst. Also insofern ist unter Baukunst Architektur und Ingenieurkunst immer mit gemeint gewesen. Und das wäre tatsächlich nochmal eine Ermahnung, auch vielleicht, was Neuberufung angeht, auch stärker nochmal die Ingenieure in den Blick zu nehmen. Ich finde, die passen auch ganz gut hier hinein. Ich muss Ihnen, diesem Publikum heute Abend, nicht erläutern, wer Bernhard Hermkes war, welche Bedeutung er hat. Im Einzelnen wird Herr Kalandra dann nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ich finde es aber ein Glücksfall, dass mir Herr Kalandra im letzten Jahr begegnet ist, so muss ich das sagen. Es ist fast ein Zufall gewesen. Und mit der Intention dann kam, er würde gerne zu Hermkes eine größere Arbeit schreiben. Denn das Erstaunliche ist, Hermkes ist, und das gilt keineswegs ja nur für Hamburg, sondern Hermkes hat ja in der ganzen Bundesrepublik gebaut, auch in Berlin, einer ganz sicher der bedeutendsten Architekten der Nachkriegszeit in Deutschland. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran. Aber das Erstaunliche ist, es gibt keine Monographie zu Bernhard Hermkes. Die fehlt, soweit ich weiß. Wenn jemand mich korrigieren kann, ich nehme es dann gerne entgegen, wenn jemand das weiß. Aber eine Abhandlung, die Leben und Werk in einem wissenschaftlichen Sinne behandelt, die kenne ich nicht. Und Herr Kalandra hat sich seit einiger Zeit schon sehr, sehr intensiv mit Hermkes auseinandergesetzt und arbeitet daran. Und wir hoffen, dass in, ich will jetzt keine Jahreszahl nennen, in einer absehbaren Zeit seine Arbeit zu einem Abschluss kommt. Und wir hatten dann gemeinsam die Idee, dass wir Ihnen so etwas wie einen kleinen Vorgeschmack wenigstens auf dieses Endergebnis geben wollten in Form dieser Ausstellung. Es ist eine kleine Ausstellung. Sie bezieht sich ja nur auf 4 Projekte in Hamburg. Wenn wir Wedel großzügig jetzt zum Großraum Hamburg dann zählen, die aber, glaube ich, für das Werk von Hermkes schon repräsentativ und typisch sind. Und was an Hermkes natürlich besonders interessant ist, das ist auch seine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit immer mit den Ingenieuren. Und darauf wird Herr Kalandra auch eingehen. Und wir haben auch natürlich einige der Abbildungen, die Sie hier sehen, auch unter diesem Aspekt dann ausgewählt. Wie Sie hier auch oben sehen, der Rohbau vom Audimax, das schon erwähnt worden ist. Normalerweise in Architekturausstellungen sehen Sie immer das perfekte Endprodukt und keine Baustellenfotos. Nur die Machart, die Konstruktion, das Material eines Baus sehen Sie natürlich nur, wenn Sie solche Fotos zeigen. Und andere Fotos dieser Art werden Sie in der Ausstellung sehen und auch in unserem kleinen Heftchen, das wir verschickt haben. Das ist auch der Grund, warum es wieder gelungen ist, für dieses kleine Ausstellungsprojekt heute Partner zu finden. Nicht nur die Ingenieurkammer, Herr Bahnsen wird gleich dazu noch was sagen, sondern auch Herrn Siegrist von der TU Harburg und Frau Bögle von der HCU, die beide, wie Sie auch gesehen haben, am Ende des Monats, am 30. dazu nochmal spezielle Vorträge halten werden, nämlich aus der Sicht von Ingenieuren über, wie soll ich sagen, die Konstruktionskunst von Hermkes und den beteiligten Architekten. Denn diese Art von Zusammenarbeit ist keineswegs selbstverständlich und gilt nicht für alle Architekten, auch nicht der Generation von Hermkes. Also wir haben es hier schon mit einer sehr besonderen und bedeutenden Figur der der deutschen Nachkriegsarchitektur zu tun. Ich freue mich sehr auf das, was Herr Kalandra nachher sagen wird. Sie sehen heute hier, und das wird in dem Buch dann noch weiter sein, viele Fotos des Architekturfotografen Ernst Scheel. Ernst Scheel war bekannt geworden in der Vorkriegszeit als Architekturfotograf. Insbesondere hat er sich der Zwischenkriegsmoderne in Hamburg gewidmet. Insbesondere ist er der Fotograf der Gebäude von Karl Schneider und so kennt man ihn dann auch. Was mir auch jetzt erst in der Vorbereitung dieser Arbeit, dieser Ausstellung klar wurde, dass Scheel mit Hermkes eng befreundet war persönlich und sehr, sehr viele Fotos von Hermkes Bauten gemacht hat, eben auch aus der Bauzeit. Und das ist so sehr interessant. Erst wenn man den ganzen Prozess auch eines Baus dann sieht, dann versteht man ein Gebäude dann erst richtig. Und dann versteht man eigentlich auch, wie soll ich sagen, welches Ingenium, welches architektonische, aber auch konstruktive Ingenium in so einem Gebäude steckt. Und hier haben wir das große Glück, dass, ich will nicht sagen durch Zufall, aber wir einen großen Schatz von Scheel-Fotos noch bei der Tochter von Herrn Scheel, die heute auch hier anwesend ist, entdeckt haben und ein paralleles Projekt, das vielleicht noch ein bisschen länger dauern wird als das Hermkes-Projekt, ist dann eine Monographie über den Architekturfotografen und nicht nur Architekturfotografen Ernst Scheel. Und Sie können sicher sein, das Werk von Hermkes wird da sehr, sehr breit und differenziert auch drin vorkommen. Ist das richtig, Hans? So, ist richtig. Ja. Ich muss mich noch für eine Sache entschuldigen. In dem kleinen Heftchen, das wir verschickt haben, ist ein Fehler unterlaufen. Denn wir haben übersehen, die Ingenieurkammer, ausgerechnet die Hamburger Ingenieurkammer, als nicht nur Mitveranstalter, eigentlich als wichtigster Partner dieses Projektes da zu nennen. Dafür müssen wir uns entschuldigen und ich hoffe, dass wir das jetzt hiermit ausgebügelt haben. Auf dem Plakat haben wir das dann wieder gut gemacht und es war ja von vornherein vorgesehen eigentlich, dass Herr Bahnsen ja auch dann spricht. Also insofern glaube ich, hoffentlich können wir das ein bisschen wieder glatt ziehen. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Die Ausstellung ist auch ästhetisch sehr schön geworden. Das ist auch das Verdienst von Herrn Kalander. Bei Ihnen möchte ich mich sehr bedanken und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und ich gebe jetzt Herrn Bahnsen das Wort. Danke.
Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Greiner, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und Ihre freundlichen Worte. Lieber Herr Schwarz, vielen Dank für Ihre netten Worte. Die Ingenieure passen gut hierhin. Ja, in der Tat, passen gut dazu. Und ich denke mal, dass diese Ausstellung das auch sehr gut rüberbringt. Das geht schon durch den Titel hervor, Form und Konstruktion. Vier Meisterwerke des Hamburger Architekten Bernhard Hermkes. Ich möchte Sie auch nochmals herzlich, also nicht nur im Namen der Hamburgischen Ingenieurkammer Bau, Herr Schwarz hat darauf hingewiesen, dass wir neben der Hamburgischen Architektenkammer und der HCU und TU HH hier die Ausstellung mit unterstützen und insofern möchte ich mich hier auch nochmal bei Herrn Greiner und auch bei Herrn Kalandra herzlich bedanken für die ganze Arbeit im Vorfeld. Ich denke mal, der Titel der Ausstellung lässt schon erahnen, dass es sich hier um einen Architekten handelt, wo es um Architektur, Ästhetik und auch Ingenieurbaukunst geht. Bernhard Hermkes ist ein Architekt des 20. Jahrhunderts. Ein Jahrhundert der großen Verwerfungen, Erschütterungen und Brüche. Vielleicht deshalb gilt er gemeinhin auch als ein Architekt der klaren, rationalen und nüchternen Lösung, basierend auf einer engen strukturellen Verbindung zwischen Funktion, Technik und Konstruktion. Das zieht sich zumindest so wie ein roter Faden durch sein Gesamtwerk durch. Mit seiner Erfahrung, die er aus der Zeit vor und auch während des Zweiten Weltkrieges, in der er maßgeblich mit Industriebauten beschäftigt war, wie zum Beispiel die Heinkel-Werke in Oranienburg, die Messerschmitt-Werke in Regensburg oder auch die MAN-Werke, Motorenwerke hier in Hamburg, hat er sich maßgeblich beschäftigt und ich denke mal, dadurch wurden während seiner Schaffenzeit, auch später in Hamburg, vielfältige Bauwerke in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg durch ihn errichtet, die auch heute, wenn wir uns diese Bilder hier auch anschauen, noch maßgeblich das Hamburger Stadtbild mitprägen. Seine Faszination zu den Baukonstruktionstechniken ist wohl auch auf seinen frühen Kontakt zu den großen deutschen Ingenieuren, wie zum Beispiel dem Professor Dischinger, sowie auch sein spezifisches Interesse zum Stahlbetonbau zurückzuführen. Hiervon zeugen insbesondere diese vier Meisterwerke, die hier ausgestellt werden. Die Kennedy-Brücke über die Außenalster, die kennen Sie alle, eine ästhetisch schlanke Spannbetonbrücke aus 1953. Es wurde eben schon angesprochen, jeder, der nach Hamburg mit der Bahn reinfährt, kann die Hamburger Großmarkthallen in Hammerbrook mit ihrem Falttragwerk bewundern. Das Auditorium Maximum, Herr Greiner, Sie haben es eben auch schon erwähnt, leider unter den doch notwendigen Untertitel des Architekten beziehungsweise des Baumeisters, sage ich mal, dieses Bauwerk mit dem tollen Schalentragwerk und das vor den Toren Hamburgs Ende der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre errichtete Kraftwerk der hamburgischen, damals noch hamburgischen Elektrizitätswerke in Wedel. Diese vier Bauwerke, Meisterwerke, wie sie hier in dieser Aufstellung heißen, geben einen sehr guten repräsentativen Querschnitt über diese Industriebauten wie Brücke, aber eben auch sehr anspruchsvolle, große öffentliche Bauten. Herr Calandra wird jetzt im Einzelnen noch weiter auf das Werk von Herrn Hermkes eingehen und einige Projekte auch nochmal näher erläutern. Ich wünsche auf jeden Fall der Ausstellung einen großen Anklang mit möglichst vielen neugierigen Besuchern. Es ist toll, dass das Auditorium jetzt hier schon so voll besetzt ist. Und ich denke mal, diese Ausstellung möge auch ein weiterer Mosaikstein sein zur Anerkennung der Ingenieurbaukunst und unseres gemeinsamen Berufsstandes von Architekten und Ingenieuren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Calandra, bitteschön.
Ich habe noch eins vergessen, das muss ich noch nachtragen. Wir müssen noch einen weiteren Namen hier erwähnen, und das ist Gerhard Becker. Hermkes hatte einen Partner, der vor allen Dingen seit Hermkes eine Professur in Berlin hatte, und die hatte er seit Mitte der 50er Jahre dann schon, hat Gerhard Becker das Büro in Hamburg hier geleitet und war auch im Wesentlichen für die Hamburger Projekte verantwortlich, soweit ich das weiß. Das ist auch überall dann auch entsprechend notiert. Aber ich denke, man müsste ganz bewusst und ausdrücklich nochmal auch auf die Rolle von Gerhard Becker als Partner von Hermkes hinweisen.
Dankeschön. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Schwarz, sehr geehrter Herr Bansen, sehr geehrter Herr Kehl, vor etwas 10 Jahren, im September 2003, wurde hier in dieser Akademie anlässlich des 100. Geburtstages von Bernhard Hermkes die Ausstellung Mann für drei Epochen eröffnet. Es war die erste monographische Ausstellung über Hermkes überhaupt, und sie wurde von zwei Professorinnen von der Universität Cottbus, Inken Baller und Gisela Schmidt-Kreyer, organisiert und kuratiert. Die damalige Ausstellung, die ich leider nicht besichtigen konnte, hatte einen sehr guten gewählten Titel. Hermkes zählt in der Tat, wie schon gesagt wurde, zu den wenigen Architekten, die über das gesamte 20. Jahrhundert gewirkt haben und in einer Zeit großer politischer und sozialer Umwälzungen stets ihrer Poetik treu geblieben ist. Die Ausstellung, die wir heute hier eröffnen möchten, stellt teils das Ergebnis meiner Forschungen dar, die ich im Graduiertenkolleg Kunst und Technik durchgeführt habe. Teils ist sie Ertrag der Recherchen, die ich vor allem in verschiedenen Archiven Berlins und Hamburgs untergenommen habe. An dieser Stelle möchte ich mich daher ganz herzlich bei Professor Paolo Fusi und Viktor Sigris und Herrn Professor Schwarz und der Architekten- und Ingenieurenkammer bedanken, die mich in meiner Arbeit begleitet und unterstützt haben. Mein besonderen Dank gilt darüber hinaus allen Personen und Institutionen, die zur Ermöglichung dieser Ausstellung beigetragen haben. Die Ausstellung zeigt vier große Bauprojekte. Vier der größten Bauprojekte von Bernhard Hermkes im Raum Hamburg. Wie schon gesagt, die Kennedy-Brücke, das Auditorium Maximum der Universität, die Großmarkthalle und das Kraftwerk in Wehl. Der rote Faden, der diese vier Werke verbindet, besteht in der Beziehung von Architektur und Ingenieurwesen. Wir haben sie ausgewählt, weil sie eine entscheidende Rolle innerhalb von Hermkes Schaffens spielen, vor allem kennzeichnend für sein Verständnis von Architektur als Synthese von Form und Konstruktion sind. Hermkes Interesse für die Konstruktion der Architektur und die Ästhetik der Tragwerks, insbesondere für Stahlbeton, hat seine Wurzeln in seiner Ausbildungszeit. In den frühen 20er Jahren, 1920er Jahren, hatten unter anderem die Publikationen von Ludwig Hilbersheimer und die markanten Bilder von Erich Mendelssohn als diese Bilder von Getreidespeicher, die er also als Ergebnis seiner Reisen nach Amerika und Russland veröffentlicht hätte, dazu geführt, dass diese architektonischen Ausdrucksformen der Kunst sich bei den jungen Vertretern der deutschen Architektur immer größerer Bekanntheit und Wertschätzung erfreuten. Außerdem konnten sich die neuen Konstruktionstechniken mit Stahl und Schallbeton in jenen Jahren dank der Forschung und der neuen technischen Lösungen, die von Ingenieuren wie Eugène Freycinet, Robert Maillard, Franz Dischinger und Ulrich Finzenwalder eingeführt wurden, rasch und stetig weiterentwickeln. Die architektonische Ästhetik und die Baukultur der Architekten der Nachkriegszeit wurde sodann vor allem von der Erprobung der neuen Schallbauweise stark beeinflusst. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ermöglichte der Abriss vollständiger Viertel in den großen deutschen Städten die komplette Neugestaltung ganzer urbaner Gebiete. Das Streben nach Veränderungen spiegelte sich auch in der Verwendung der Materialien und der Entwicklung der modernsten Konstruktionstechniken wider, die nicht mehr nur auf die Industrie- und Militärarchitektur eingesetzt werden, sondern auch in der zivilen Architektur. In dieser Zeit herrschte zum einen ein Mangel an traditionellen Baumaterialien und zum anderen hatte man umfassende Erfahrungen mit dem Bau von Bunkern und Gebäuden mit großen Spannweite gemacht. Dies führte dazu, dass die Architekten Stahlbeton zu einem ihrer Hauptbaumaterialien auserkoren. In vielen Werken erfuhr der Schallbeton eine ästhetische Aufwertung und wurde nicht mehr verputzt oder verblendet, sondern als Sichtbeton eingesetzt. Da er ein sehr anpassungsfähiges Material ist, das große Freiheit im Blick auf Formen und das Duft bietet, trug er auch nach zu allmählichen Veränderungen in der Gestaltung der Gebäude bei. Unter den vielen Protagonisten dieser ästhetischen Erneuerung, wie schon gesagt, stach in Hamburg die Figur Bernhard Hermkes hervor. Unter anderem aufgrund seiner engen Zusammenarbeit mit den bedeutendsten Ingenieuren seiner Zeit, Franz Dischinger und Ulrich Finzenwalder. Hermkes nahm einige Themen, die im Zentrum der Debatte der modernen Strömung standen, wieder auf und war bestrebt, eine neue architektonische Sprache zu schaffen, in deren Mittelpunkt die Konzepte Form und Konstruktion standen. Betrachtet man die Projekte von Bernhard Hermkes, so lassen sich in theoretischer wie auch in thematischer Hinsicht einige Grundpfeiler erkennen, die die Evolution seiner Sprache leicht nachvollziehbar machen. Aber auch in didaktischer Hinsicht ist die Arbeit von Hermkes von besonderem Interesse. Die systematische Deutung seines Werkes zeigt in der Tat, dass die von ihm im Bereich der architektonischen und baulichen Komposition angewandten Prinzipien kodifizierbar und somit übertragbar sind. Die großen Infrastrukturen, die Hermkes im Raum Hamburg realisiert hat, wie beispielsweise unser Gebäude, bilden den Ausgangspunkt für eine Reflexion über die Auswirkungen, die diese außergewöhnlichen Projekte in gesellschaftlicher Hinsicht gehabt haben und in den kommenden Jahren noch haben werden. Es ist kein Zufall, dass die Veränderung der Nutzungszwecks der Großmarkthalle oder in jüngster Zeit die Aufwertung des Kraftwerks Wedel im Mittelpunkt der architektonischen und städtebaulichen Debatte standen. Zwar gleicht den Weg, den Hermkes im Laufe seiner Karriere ging, dem zahlreiche Kollegen seiner Generation, dennoch zeichnet ihn ein besonderer Reichtum an Erfahrungen aus, die er während seiner Zeit seiner Ausbildung sammelte. Hermkes hatte nämlich Gelegenheit, sowohl mit der ersten als auch der zweiten Generation als Meister der deutschen Moderne in Kontakt zu kommen. Hermkes studiert zunächst in München, wo er die Lehrveranstaltungen von Theodor Fischer noch besuchen kann, danach in Berlin, wo er Schüler von Hans Pölzig ist und schließlich in Stuttgart, wo er sein Studium bei Paul Bonatz abschließt. Noch während seiner Studentenzeit führt ihn ein Praktikum nach Hamburg, seine spätere Wahlheimat. Zwischen 1925 und 1925 arbeitet er für über ein Jahr im Atelier von Carl Gustav Penzel. Hier sammelt er erste Erfahrungen in der Planung von Wohngebäuden und erhält die Gelegenheit, die Zeit der großen kreativen Gärung hautnah mitzuerleben, die in Hamburg von Fritz Schumacher vorangetrieben wurde und während der neue Siedlungen entstanden. Außerdem kann Ermkes in seiner Zeit im Büro Benzels wahrscheinlich die Realisierung des Sozialbaublocks in der Lachner Straße, die hier wir sehen, verfolgen und die Leitlinien der architektonischen Sprache des Neues Bauens erlernen, zu deren Hauptvertretern Benzel in Hamburg zählt. Die wichtigste Erfahrung, die sein gesamtes künftiges Werk beeinflusst, waren jedoch seine Jahre in Frankfurt, wo er von 1926 bis 1935 lebte und arbeitete. Während dieser Zeit erhält er die Gelegenheit, in einem progressistischen Umfeld zu arbeiten, das von den neuen Prinzipien der modernen Architektur geprägt ist. Unmittelbar nach seinem Abschluss wird er vom Hochbau- und Siedlungsamt unter der Leitung von Ernst May angestellt. Hermkes steht hier direkt unter einem Vertreter des Bauhauses, nämlich Adolf Meyer, dem Leiter des Industriebauamtes. Unter seiner Supervision arbeitet er an verschiedenen Industriegebäuden und vertieft seine baulichen Kenntnisse. Gemeinsam mit Rudolf Loders, ein anderer sehr berühmter Architekt in Hamburg, der damals im Hochbauamt bei Martin Elsässer angestellt ist, kann er aus der nächsten Nähe die Planung der Großmarkthalle Frankfurt verfolgen, deren Realisierung durch die neue Bautechniken des Stahlbetons und der Schallbauweise möglich wurde. Auf diese Techniken wird Hermkes später selbst in einige seiner wichtigen Werke zurückgreifen. Seine Frankfurter Jahre bringen zudem seine ersten Erfolge als Architekt mit sich. Zwischen 1927 und 1931 setzt er zwei konzeptuell moderne Gebäude um. Das Haus der berufstätigen Frauen und das Ledigenheim. Insbesondere im Ledigenheim, das auch heute noch vollständig erhalten ist, setzt Ermkes die Prinzipien des Existenzminimums um und realisiert eines des ersten Laubengangsgebäude in ganz Deutschland. Ab den 1920er Jahren kristallisieren sich also einige Themen heraus, denen auch in der Nachkriegszeit Ermkes Hauptinteresse gilt. Zu ihnen zählt zum einen das Wohnen, speziell im Hinblick auf die gesellschaftliche Verantwortung der Architektur. Und zum anderen, wie schon erwähnt, sein Interesse für die neue Konstruktionstechniken. Letzteres geht sogar so weit, dass er in seiner zweiten Lebenshälfte eine Professur für Baukonstruktion an der Technischen Universität Berlin annimmt. Mit dem Beginn der Nazizeit und dem Wandel der architektonischen Ästhetik ist Ermkes gewissermaßen zu einem kompletten Neuanfang gezwungen. Denn, so erinnert er sich viele Jahre später, für jemanden, die moderne Wohnhäuser mit Flachdächer gebaut hatte, bestand keine Chance, weiterhin in diesem Bereich zu arbeiten. Zudem wurden viele seiner jüdischen Kunden deportiert oder sind geflüchtet, sodass er letztlich gezwungen ist, sein kleines Büro in Frankfurt zu schließen und sich Arbeit als Angestellter bei verschiedenen Firmen zu suchen. Wie viele junge Architekten, die nicht die Möglichkeit hatten und haben, ins Ausland zu gehen, findet er Arbeit und somit seine Rettung bei den Heinkel Flugzeugwerken. Diese bauen zu jener Zeit gerade eine neue Fabrik für ihren Betrieb in Oranienburg, nördlich von Berlin. Zusammen mit anderen Architekten arbeitete er unter der Leitung von Herbert Rimpel in der Nische der Industriebaus, die ihm Freiheit von den Diktat des nationalsozialistischen Ästhetik bietet. Hier hat er Gelegenheit, seine Kenntnisse bezüglich der Realisierung von Stahlskeletten zu verfeinern. Schon bald wird er jedoch aus der Firma entfernt, weil er kein nationalsozialistische Parteimitglied werden möchte und findet in Regensburg Zuflucht, wo er unter dem Schutz von Wilhelm Wichtendahl arbeitet, der zwar Bauleiter für die Realisierung des neuen Produktionswerkes des Firma Messerschmitt ist, ihm jedoch große Freiheiten lässt. Im selben Jahr, nämlich 1936, eröffnet er ein kleines neues Architekturbüro auf dem Hamburger Alsterdamm, der heutigen Ballingdamm, mit dem Blick auf den Binnenalster. Von diesem Büro aus übt er während der gesamten Dauer des Krieges, jetzt können wir die Fassade, die Hauptfassade des Gebäudes, die wurde vor wenigen Zeiten erfunden von Herr Baues, die er arbeitet während des ganzen Kriegs. Dieses kleine Gebäude, dieses kleine Büro besteht aus zwei sehr kleinen Zimmern, die sich im dritten Stock des von diesem Gebäude von 19. Jahrhundert befinden. 1939, auf Beschluss der Arbeiten für die Fabrik in Regensburg, kann Hermkes endlich nach Hamburg zurückkehren, wo er sich endgültig niederlässt. Er erhielt den Auftrag, in einem Abschnitt des Hamburgers Hafen, dem Rosshafen, die neue MAN-Fabrik zu realisieren, in der Motoren für die U-Boote der Wehrmacht gebaut werden sollen. Die fünf großen Werkshallen sind auch heute noch bestens erhalten und zeichnen sich durch schachtelförmige Oberlichter und Außenwänden aus dunkelrotem Klinker aus. Sie sind nach einem Modularsystem konstruiert, das einen Wiederaufbau im Handumdrehen ermöglicht. Tatsächlich ist Hermkes von 1939 bis zum Kriegsende hauptsächlich mit dem Wiederaufbau der großen MAN-Hallen beschäftigt. Das Kriegsende markiert sodann auch in Hermkes Werk eine Wende. Dank der Tatsache, dass er nie nationalsozialistisch war, wird er zum Leiter der Architektengruppe ernannt, die mit dem Bau der Wohnviertels Grindelberg beauftragt ist. Dieser Komplex zeichnet sich durch eine Wiederaufnahme der Prinzipien des Neuen Bauens und des modernen Städtebaus auf Grundlage der Theorie aus, die von dem Krieg im Rahmen der CIAM, il Congrès International d'Architecture Moderne, entwickelt worden waren. Die Konstruktion der 8- und 14-stöckigen Wohnblöcke ermöglicht die Realisierung weitläufiger Grünflächen. In den unmittelbar auf den Krieg folgenden Jahren setzt sich Hermkes mehr denn je mit den Themen des Städtebaus auseinander. Unter anderem veröffentlicht er einen Aufsatz über die beim Bau von Wohnviertel auszuwendenden Strategien und spricht sich für eine deutliche Minderung der Dichte bewohnter Zonen aus. Zudem erstellt er mehrere Projektvorschläge, wie zum Beispiel für das fast vollständige Vierte Hammerbruck, für das er eine komplette Neubebauung vorschlägt. Zweimal. Auch was die Beziehung von Straßen, Platz und Architektur anbetrifft, greift Hermkes auf die Erfahrungen der 20er Jahre zurück. Beim Entwurf des Ernst-Reuter-Platz in Berlin von 1955, den er zusammen mit Werner Düttmann plant, wird der Einfluss von Martin Wagners Vorschlägen für den Berliner Städtebau deutlich. Der Entwurf des Platzes orientiert sich in erster Linie an der Entwurf von Mies van der Rohe für den Alexanderplatz von 1929. Auch beim Ernst-Reuter-Platz wird das Primat der Architektur nicht von der Form des Verkehrswege in Frage gestellt. Straße und Platz sind in Abhängigkeit von der Architektur gedacht, nicht umgekehrt. Die Bauten, die Erkes in den 1950er und 60er Jahren realisiert, erweisen sich als außerordentlich vielfältig. Somit ergibt sich die Notwendigkeit einer thematischen und typologischen Untergliederung seiner Werke. Einerseits entwickelt Ermkes seine Reflexionen zum Thema des Wohnens fort, plant zur gleichen Zeit aber auch große Viertel und kleine Siedlungen. Zu seinen bedeutendsten Projekten zählen sicherlich die Volksparksiedlung in Köln, die Karl-Jakob-Straße in Hamburg, in der er selbst zieht, und der große Siedlungskomplex in Lürup, der er, wie hat er Schwarz erinnert, zusammen, also mit der Partnerschaft von Gerhard Becker baut. Natürlich sollte jedes dieser Projekte einzeln analysiert werden, dennoch kann die gesellschaftliche Verantwortung als gemeinsames zentrales Thema genannt werden. Eine andere große Kategorie innerhalb von Ermkes Schaffen bilden die Gebäude für Ausstellungszwecke. Unter ihnen kommt den Projekten für die Internationale Gartenausstellung, die IGA, von 1953 eine besondere Bedeutung zu. Er realisiert ein ehrgeiziges Programm an temporären Gebäuden. Philippsturm, Pflanzenschauhaus, Buchpavillon, Freiluftkino, Halle der Nationen. Ebenso erwähnenswert sind die Bauten für die IGA 1963, unter denen insbesondere die Planten und Blumen realisierten Treibhäuser eine herausragende Stelle einnehmen. Die nebeneinander geführten Glasschachteln mit ihren prismatischen Formen und ihren stählernen Konstruktionssystemen ernten große Anerkennung. Wie bei vielen Wohnbauprojekten spielt auch bei der Aufstellungsgebäude die Beziehung von Architektur und Landschaftsplanung eine wesentliche Rolle. Auch die großen öffentlichen Gebäude bieten Ermkes Gelegenheit, mit neuen komplexen Formen zu experimentieren, die durch die fortschreitende Verfeinerung der Konstruktionstechniken entstehen konnten und die ihn bereits seit seiner Frankfurter Zeiten faszinieren. Sein Kontakt zu den großen deutschen Ingenieuren sowie sein spezifisches Interesse für die Konstruktionsmöglichkeiten mit Stahlbeton ermöglichen ihm, einige seiner berühmtesten Gebäude in Zusammenarbeit mit den bekanntesten Bauunternehmen wie Dividag oder Weiß und Freitag zu realisieren. Zu dieser Kategorie von Bauten gehören die vier Meisterwerke unserer Ausstellung. Zu diesem Gebäude werde ich nicht viel sagen, denn das Ziel unserer Ausstellung besteht darin, die Fotos um die Zeichnungen sprechen zu lassen, die fast alle in ihrer Originalgröße reproduziert wurden. Ich möchte hier lediglich einige Lösungen als Beispiele anführen, die meiner Meinung nach bezüglich der von Ermkes erzielten Synthese von Form und Konstruktion sehr außerkräftig sind. Nehmen wir einmal das Kraftwerk-Wedel. Hier standen die Architekten, also hier nochmal wird natürlich Gerhard Becker dabei sein, vor dem Problem, eine möglichst lichtdurchlässige Bedachung für die Maschinenhalle zu entwerfen. Sie entschieden sich für eine Lösung mit nach Norden ausgerichteten Sheds, die einen Lichteinfall gewährleisten, jedoch nur wenig direkte Sonneneinstrahlung zu lassen. Das Dach wurde nicht in traditioneller Weise umgesetzt, sondern mit Stahlbetonträger mit unregelmäßiger Y-Form realisiert. Hier sieht man ein wunderschönes Vergleich zwischen dem Grundriss in einer Quote 14 Meter und die Längsschnitt, die gleich aussieht, auch wenn natürlich nicht gleich funktioniert. Das ist ein Detail der Stützen sozusagen der Gebäude. Auch an der Westerwand hat man diese Form beibehalten. Zwar erfüllen beide Teile statisch gesehen unterschiedliche Funktionen, doch optisch wird das Ganze als ein großes Shed-Oberlicht in Form eines liegenden Ls wahrgenommen. Durch diese Lösung konnte eine Einheit von Form und Konstruktion erreicht werden. Hier wird die ausdrückliche Absicht, die baulichen Lösungen sichtbar zu machen, durch das Belassen des roten Sichtbetons und die an den Träger des Daches gut erkennbaren Aussteifungsrippen besonders deutlich. Kommen wir zum Auditorium Maximum. Hier bedauerte Hermkes sehr, dass er die tragenden Bauteile und insbesondere die Schale mit den akustischen Reflektoren aus Holz überdecken müsste, wodurch die Feinbearbeitung des Betons an der Laibung nicht mehr zu sehen ist. Auch hier wird sein Wunsch offenkundig, die tragende Struktur sichtbar zu lassen und den baulichen Elemente ihre formale Würde zurückgegeben. Darüber hinaus bestätigt die außerordentliche Fotoserie, die Hermkes von seinem Freund, dem Fotografen Ernst Scheel, aufnehmen ließ, dass er eine ästhetische Vorliebe für Stahlbeton hegte. Die Fotografien, die das Gebäude im Rohbau von außen und von innen unter anderem auch während einer nachtlichen Session mit künstlicher Beleuchtung verleihen den rauen Oberflächen des holzernen Schalungen einen malerischen Effekt von einer großen Ausdruckskraft. Bei der Realisierung des Großportale sind schließlich die kompositorischen Lösungen von besonderem Interesse, die an den Ost- und Westgiebeln angewendet wurden. Die Architekten haben hier mit großer Feinheit gearbeitet und lässt die Struktur von außen sichtbar werden. Das verkettete Konstruktionssystem der Arkaden wurde in Sichtbeton gelassen, sodass die Tragstruktur des Daches von außen unverhüllt ist. Die Ausfachung der Arkaden, die aus einer Struktur von Balken und Pfeilern besteht, dient lediglich zur Aussteifung der Wand. Aus diesem Grund wird die eigentlich mit der Arkade verbundene Struktur nur durch eine Art von Lisenen gezeigt, die aus den Fassadenverkleidungen auftauchen. Die Unterbrechung dieser Lisenen zeigt deutlich, dass diese nicht das Dach tragen, sondern unabhängig davon konzipiert sind. Im Inneren der Alle wurde das Tragwerk auf ähnliche Weise betont. Auch hier wurde die Bogen in Sichtbeton gelassen, um im Gegensatz zum Rest der Dachkonstruktion nicht weiß gefärbt. Ebenso wurde bei der Verankerung der Gerüstes im Treffpunkt zwischen dem Dach und der vorspringende Körper der Büroräume der Sichtbeton belassen. Die vier Bauten der Nachkriegszeit, die hier zu sehen sind, haben also Symbolcharakter, sowohl aufgrund ihres inneren Wertes als Meistergründe der Architektur, des Ingenieurwesens und der Technologie, als auch aufgrund ihrer städtebaulichen Bedeutung für die Stadt Hamburg und ihre Umgebung. Ich glaube, wir können jetzt die Ausstellung genießen. Vielen Dank. Wenn es gibt Fragen, ich bin bereit zu antworten, eventuell. Aber vielleicht werden danach während der Besichtigung rauskommen. Vielen Dank.